Er schlägt das Buch zu. Er hat einen Knall erwartet, aber das Zuschlagen ruft nur ein mattes Geräusch hervor, weil es sich um ein Taschenbuch handelt, ein zerlesenes Taschenbuch mit einer bäuerlichen Szene auf dem Einband. Eine Kuh, ein Stall, Gras und im Hintergrund auf dem Gipfel des Berges Schnee. Ein mattes Geräusch nur. Die junge Frau fährt trotzdem zusammen. Entschuldigend lächelt er sie an, wundert sich, dass sie ihn gehört hat mit diesem riesigen Kopfhörer über den Ohren. Manchmal erreicht ihn ein unmelodisches Klirren, von dem er kaum glauben kann, dass es Musik ist. Die junge Frau sitzt ihm gegenüber, sonst ist das Zugabteil leer. Als er gerade Luft holt, vielleicht um die junge Frau anzusprechen, beugt sie sich vor und beginnt, ihre locker sitzende Strumpfhose hochzuziehen. Mit routinierten Bewegungen, mit spitzen Fingern strafft sie den Stoff, erst unten am rechten Knöchel, dann an der Wade, am Knie, am Oberschenkel. Endlich muss sie einen Moment die Pobacke anheben, der Rock ist sehr kurz. Danach nimmt sich die junge Frau das linke Bein vor, bis die Strumpfhose auch hier keine Falten mehr schlägt und sich glänzend an die Haut schmiegt. Die junge Frau trägt rote Schuhe mit Schnallen an den Seiten und Absätzen. Der Rock ist ein nachgemachter Schottenrock. Kein Schotte würde so etwas tragen. Er spürt, dass er rot wird. Schnell greift er sich an den Hals. Der Kragen sitzt noch sicher, steif, eine schwarz-weiße Barriere zwischen ihm und der Welt. Er wird den Teufel tun, diesen Kragen zu weiten, aber der Teufel wartet schon. Er fragt sich, wie lange die junge Frau keinen Pfarrer gesehen hat. Vielleicht ist sie nicht einmal getauft. Er schwitzt, die junge Frau schlägt das rechte Bein über das linke. Die Abteiltür könnte sich jederzeit öffnen. Die junge Frau stellt die Füße auf den Boden, reckt sich, schiebt sich auf dem Sitz nach hinten, bis sie mit dem ganzen Rücken die Lehne berührt. Dann sinkt sie wieder in sich zusammen und diesmal schlägt sie das linke Bein über das rechte. Er räuspert sich, aber die junge Frau ignoriert ihn. Das zweite Räuspern gerät ihm so laut, dass er einen scharfen Schmerz im Rachen spürt. Erst als er nun doch seinen Kragen lockert, zwei Finger zwischen den Stoff und seinen Hals schiebt, erst als er seine eigene feuchte Haut spürt, fragt ihn die junge Frau plötzlich: Ist Ihnen heiß? Er weiß nicht, was er sagen soll. Praktisch, so eine Soutane, auf schwarz sieht man keine Schweißflecken. Was? Er macht eine unbestimmte Handbewegung. Wie? Was ich höre und wie ich heiße? Valerie. Die junge Frau betont den Namen auf der letzten Silbe. Sie lächelt unschuldig, ihre Lippen sind schmal und rot angemalt, genau im Farbton der Schnallenschuhe, des Schottenrocks, als gehörte das Lippenrot zu einer Uniform. Jetzt nimmt die junge Frau, Valerie, sie heißt Valerie, doch den Kopfhörer ab und legt ihn sich in den Schoß, schnippt einen unsichtbaren Fussel vom Knie. Kennen Sie das Hohelied? Er ist verwirrt. Von welcher Gruppe? Die junge Frau lacht. Wie süß, sagt sie, schmeckt seine Frucht meinem Gaumen. Dein Schoß ist ein rundes Becken, Würzwein mangle ihm nicht. Der Pfarrer stöhnt leise, streicht über die Falten der Soutane, unter der seine Beine zucken. Die junge Frau beobachtet ihn. Sie wollen wohl, fragt sie, nicht über die Bibel sprechen. Als ihm die junge Frau die Füße entgegenstreckt, zieht der Pfarrer ihr die roten Schuhe aus. Feines, sagt er, Leder, seine Hände zittern. Die junge Frau will ihm im Gegenzug beim Ausziehen der Soutane behilflich sein. Sie schwitzen doch so. Als der Pfarrer längst keine Soutane mehr trägt, nur noch lange Unterwäsche und schwarze Socken, steht er auf dem Polster seines Sitzes und streckt der jungen Frau ein Kreuz entgegen. Sie fällt aus der Rolle, ich bin doch kein Vampir, aber dann schaut sie noch einmal auf das Kreuz und sieht erschrocken aus. Als die junge Frau auf dem Abteilboden liegt und nicht mehr aufhören will zu beichten, Vater, ich bin schuldig geworden, kann der Pfarrer den Anblick nicht ertragen. Die junge Frau schluchzt und erhebt sie auf. Als sie auf dem Schoß des Pfarrers sitzt, ist der Rock verschwunden. Mit der Stimme einer Sechsjährigen betet die junge Frau den Rosenkranz. Sie beten gemeinsam, bis der Pfarrer statt der Holzperlen Valeries Brustwarzen durch die Finger gleiten lässt, sie einen Moment zusammendrückt. Groß sind die Werke des Herrn, sagt Valerie. Oho. Unser neues Lieblingswort, flüstert Reinhard Christine ins Ohr, ist Beichte. Immer wenn sie gekommen ist, glänzt ihr Gesicht, als wäre die Haut von einer dünnen Lasur überzogen. Er stellt sich ihren Orgasmus länger und intensiver vor als seinen eigenen. Er betrachtet sie mit Neid. Ihr Orgasmus bleibt ihm fremd. Manchmal öffnet sie dabei die Augen, aber er glaubt nicht, dass sie dann etwas sieht, jedenfalls nicht ihn. Er trägt noch die Socken des Pfarrers und küsst Christine auf den Hals. Sie muss lachen. Wahrscheinlich hat sein störrischer Kinnbart sie gekitzelt oder gekratzt. Der Bart ist störrischer als ihr Schamhaar. Sie findet, dass er nicht zu ihm passt, Reinhard weiß das. Weder zu seinem, wie sie sagt, vorgerückten Alter, noch zu seinem vorzeigbaren Beruf. Aber er wird gern als störrisch wahrgenommen. Manchmal wechseln Frauen, wenn er ihnen abends allein entgegenkommt, die Straßenseite. Er mag das Gefühl, bedrohlich zu wirken, ohne eine Bedrohung zu sein. Vielleicht soll der Bart auch kaschieren, dass ihm auf dem Kopf die Haare immer mehr ausgehen. Er gibt ein Röhren von sich, dann reckt er die Arme in die Luft. Christine steht von der Couch auf, von der Sitzbank im Zug, denkt Reinhard. Etwas Sperma läuft ihr am Bein hinunter. Sie schiebt die Stellwand beiseite und geht zu dem Stuhl, auf den sie vorhin, vor wie ihm scheint langer Zeit, ihre Sachen gelegt hat. Die Bluse hängt über der Lehne. Bevor Christine im Flur verschwindet, lächelt sie Reinhard noch einmal an. Als er die Badtür hört, springt er auf, nimmt seine Brille vom Schreibtisch. Auf dem Boden liegen Kleidungsstücke wild durcheinander, mittendrin der Schottenrock und die roten Schnallenschuhe. Die Strumpfhose ist ihnen zerrissen, er wird gleich morgen eine neue kaufen. Er überlegt kurz, die Soutane wieder anzuziehen, aber dann geht er nackt ins Bad. Christine stellt gerade einen Fuß auf den Wannenrand und wäscht sich zwischen den Beinen. Sie friert, ihre Arme sind mit Gänsehaut überzogen. Oh nein, sieh mir dabei nicht zu. Er lehnt sich gegen den Türrahmen. Wieso nicht? Immerhin schließt sie die Tür nicht mehr ab, wie am Anfang. Da stand er fassungslos vor dem Bad und drückte wieder und wieder die Klinke, bis sie von drinnen rief, es dauere doch nur einen Moment. Das ist so banal. Ich wasche mich doch nur. Du hast keine Ahnung, was Männer erotisch finden. Christine ist 10 Jahre jünger als er, 40. Er hat sich schon manchmal gefragt, ob sie ihre Haare färbt. Sie sind schulterlang, weich und auch das Braun ist weich, ein ungewöhnlicher Farbton. Eigentlich sieht alles an Christine, obwohl sie schlank ist, nachgiebig und weich aus. Wenn sie sich vorbeugt, schwingen die Brüste kurz nach. Sie zieht sich an, erst den Slip. Noch nie hatte sie einen Tanga tragen sehen, er sollte ihr bei Gelegenheit einen schenken. Sie hakt den BH vor dem Bauch zu, bringt ihn dann in die richtige Position und schlüpft in die Träger. Ihr Gesicht glänzt immer noch. Als sie nach der Bluse greift, stößt sich Reinhard vom Türrahmen ab und geht zurück ins Wohnzimmer. Er hat Glück gehabt mit der Wohnung. Zumindest hat das die Maklerin gesagt. Alles ist neu und riecht noch nach Farbe. Als Reinhard Christine zum ersten Mal zu sich einlud, 2 Monate ist es her, holte sie beim Betreten des Wohnzimmers zischend Luft. Einen Moment war er verunsichert, wie er das deuten sollte. Dann ging sie langsam auf die verglaste Ostfront zu und breitete die Arme aus. »Die ganze Stadt«, sagte sie. »Na ja«, sagte er, »die halbe.« »Dieser Blick«, hat die Maklerin gesagt, »sorgt dafür, dass Sie den Balkon nicht vermissen. Ich weiß, Sie wollten eigentlich eine Wohnung mit Balkon. Wenn Sie bitte trotzdem hier unterschreiben würden?« Noch immer nackt setzt sich Reinhard auf den Bürostuhl vor dem Computer, drückt wahllos eine Taste. Er spürt das Leder im Schritt. So weit oben zu wohnen hat den Vorteil, dass niemand zu ihm hineinsehen kann. Obwohl er kein schlechtes Gewissen haben müsste, wenn er einen halben Tag zu Hause arbeitet, packt er sich in solchen Fällen mehr ein, als er in der Kanzlei schaffen würde. Den ganzen Abend wird er mit dem Aktenstapel zu tun haben. Als Christine vorhin klingelte, hat er das Tippen mitten im Satz unterbrochen. Flüchtig denkt er daran, ihr einen Schlüssel nachmachen zu lassen. Dann kann sie, wenn es sich anbietet, auch schon vor ihm in seiner Wohnung sein, etwas vorbereiten, zur Abwechslung einmal ihn überraschen. Sie kommt im Mantel ins Zimmer, legt ihm die Hand in den Nacken. Er lässt den Stuhl herumschwingen und grinst, als ihr Blick an seinem Körper hinabrutscht. »Musst du wirklich schon los?« Sie nickt. »Ich bin sowieso zu spät dran, um Emma abzuholen.« Er kennt Christines Tochter erst seit 2 Wochen. Emma ist 6. Er hat sich 6-Jährige größer und weniger kindlich vorgestellt. Schließlich geht Emma seit kurzem in die Schule. Sie hat viel hellere, noch weichere Haare als Christine, ein flaches, rundes Gesicht, Babyspeck am Bauch. Ihre Haut fühlte sich, als sie Reinhard die Hand gab, verschwitzt und heiß an, und auch später hatte er das Gefühl, ihr Körper strahle ständig Wärme ab. »Ich denke dann an dich«, sagt Reinhard, »beim Aufräumen.« Christine beugt sich zu ihm hinunter und küsst ihn. Die Brille ist im Weg. Christine schlägt leicht mit dem Handrücken gegen Reinhards Schlüsselbein. »Jetzt aber«, sagt die Hand, »lass mich gehen, ich muss.« Er hält ihre Finger fest. »Dann grüß sie.« »Emma? Wen denn sonst?« Sie scheint sich zu freuen, hebt ihre Tasche auf. »Die Schule ist noch so neu für sie. Gestern ist sie mir am Tisch eingeschlafen und früh will sie nicht aufstehen. Sie zählt jetzt alles, ihre Stifte oder die Karos auf der Tischdecke. Dabei kannte sie die Zahlen vorher schon. Willst du mal zum Essen zu uns kommen?« Als Christine weg ist, geht er ins Bad, riecht an ihrem Waschlappen, der über der Heizung trocknet, dann zieht er sich an. Die Heizung läuft. Nachdem es schon keinen richtigen Sommer gab, werden sie jetzt auch um den Oktober betrogen. Der Wind reißt die Blätter von den Bäumen, obwohl sie noch grün sind, und die Sonne scheint nicht.
Vielen Dank, Franziska Gerstenberg, für diese Lesung. Ich habe mich jetzt gerade beim Zuhören gefragt, diese Figuren sind alle unheimlich einsam. Man hat das Gefühl, die kämpfen um irgendwas. Die versuchen Neuanfänge, die versuchen einen Ort im Leben zu finden, die versuchen sich Regeln, also ein Spiel mit ihr ist der Titel des Buchs. Ein Spiel bedeutet ja auch immer Regeln aufzustellen, zu kontrollieren. Und eigentlich, wenn es darum geht, könnte man fast sagen, dieser Aufbau, der am Anfang da ist, mit den erotischen Spielen, der erstmal viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist letztendlich nur Staffage. Das ist gar nicht das Wichtige. War das eigentlich ein Risiko, ein solches Thema in der deutschen Literatur, was ja immer gesagt wird, das können die deutschen Autorinnen und Autoren nicht, gleichzeitig als Gewicht in dieses Buch mit reinzugeben, als Ablenkungsmanöver?
Ich denke, es ist kein Ablenkungsmanöver. Also es ist ja schon der Auslöser. Also wenn Reinhard, ich denke, Reinhard sucht eben gerade keine Regeln, sondern er schaut eigentlich, wie viele Regeln, wie viele moralische Regeln, wie viele ungeschriebene Gesetze er so überschreiten kann. Das heißt, also für mich ist das schon auch ein wichtiger Teil des Buches. Und es ist auch kein Zufall, dass sich diese beiden Menschen im Internet kennenlernen. Mhm. Also auf einer Ebene, wo vollkommen klar ist, hier suchen beide und hier gibt es jetzt jede Möglichkeit, sehr schnell zur Sache zu gehen, ohne dass man groß tasten und vorsichtig herausfinden muss, ob der andere einen Ehering am Finger hat. Das heißt, also dieses Medium, diese Entgrenzung, die da stattfinden kann, es ist ein Medium, in dem sich Menschen verlieren können. Und Menschen, die sich verlieren oder die sich an etwas hingeben, die interessieren mich auch literarisch sehr. Mhm. Das Risiko, das in diesem Thema oder in diesen Szenen besteht, literarisch, habe ich natürlich die ganze Zeit gesehen. Und ich habe lange gebraucht, um dieses Buch zu schreiben und bin immer wieder sehr ins Zweifeln geraten, ob ich das kann, ob das irgendjemand kann, natürlich auch, ob das jemand lesen möchte. Dennoch hat auch über die Jahre, die ich an diesem Roman gearbeitet habe, nie das Gefühl nachgelassen, dass das eine Geschichte ist, die erzählt werden muss und die genau so erzählt werden muss. Also man kann keine Geschichte erzählen über sexuelle Rollenspiele, die aus dem Ruder laufen, ohne dass Sexualität darin vorkommt. Ja. Gleichzeitig ist es so, dass dadurch, dass es Fantasien sind, das hat mir sehr geholfen. Also das ist ja eigentlich ein anderes Genre. Mhm. Und das ist natürlich auch was mich als Autorin gereizt hat. Also da wirklich auch selbst Spaß beizuhaben und zu schauen, wie sich das anfühlt. Also das Buch beginnt mit einer Szene zwischen einem Bauern und einer Magd. Und irgendwie wirklich zu gucken, was kann ich da austesten, wie viel Vokabular vom Heimatroman gehört da dann mit rein. Und natürlich ist das auch lustig und es war auch beim Schreiben witzig. Das mag vielleicht einfacher sein, als wenn ich jetzt wirklich die ganze Zeit Geschlechtsakte konkret hätte beschreiben müssen.
Dann danke ich Ihnen jetzt erstmal für diese Auskünfte und für die Lesung aus Ihrem Buch und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank.
Danke. Dankeschön.